Nummer 45. Hey, langsam.
Ist er nach der 44.
Liebe Hörer, Doppelpunkt, Ihnen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zwar kein Französisch spricht, aber ausschaut wie frisch aus Paris geboren, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix.
Aus Paris geboren.
Genau. Gut, oder?
Ja.
Aus dieser Pariser Kultur.
Ciao.
Suppe. Gut, oder? Mittag schon.
Einleitung weitermachen.
Dabei habe ich ja der Baguette gegessen zu Mittag. Ja. Egal. Wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Immer abwechselnd, immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird. Das bin heute ich. Also Peter, du bist der Überraschte.
Ja.
Und du warst ja wirklich quasi nichts.
Nein, ich weiß nichts. Also das ist immer so. Es fragen zwar immer wieder Leute, ob ich das wirklich nicht weiß, aber es ist eine Tatsache. Ich weiß es nicht. Und deswegen ist die Vorfreude umso größer.
Was aber ein schönes Kompliment ist, weil wenn sie es dir nicht glauben, dann spielst du extrem überzeugend quasi. Die sagen, das ist ja krass. Warst du das wirklich nicht?
Ich spiele es nicht, es ist ein Fakt.
Gut.
Ja. Aber jetzt bin ich schon gespannt.
Ich finde das Konzept immer noch sehr gut tatsächlich.
Mhm. Gut kopiert.
Haben wir das kopiert? Wahrscheinlich. Ja, gibt es schon öfters bei so Geschichte-Podcasts, aber nur wir füllen es mit so viel Herzschmerz wie kein anderer. Gut, wir sind auch die beiden, die im Podcast dreigeteilt haben. Eingangs, man merkt es gerade, wird etwas geplänkeln. Das tun wir deswegen, weil wir nicht schneiden können und deswegen den Podcast en bloc aufnehmen. Und da muss man sich zuerst warm sprechen. Dann gibt es den Hauptteil, eben das Thema der jeweiligen Folge. Und hinten raus wird ausgeplänkelt, weil man sich ja wieder ein bisschen kalt reden muss. Das genau, ist das Gegenteil von warm sprechen.
Ja, kalt reden.
Kalt reden,
gut.
Ruhig. Wir haben das traditionellerweise so, dass immer der die Geschichte erzählt, dem Gegenüber eine Frage stellen darf, damit der auch ein bisschen Redezeit bekommt. Heute bin ich der Geschichtenerzähler, also darf ich dich was fragen, lieber Peter. Meine Frage, die hat es wirklich in sich.
Alles.
Was ist dein größerer Traum? Endlich mal einen echten Live-Podcast vor Publikum oder ein Buch zum Podcast zu machen?
Ich finde beides spannend. Ich glaube, dass die Voraussetzungen für beide Geschichten da sind. Deswegen gibt es für mich kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Also ich finde beides spannend. Ich meine, jetzt ein Live-Podcast von Leuten, wie die wirklich reagieren, wenn sie uns optisch sehen, da habe ich so meine Zweifel, ob das funktioniert. Beim Buch tue ich mir leichter, weil...
Da kriegst du direkt oder nicht mit.
Nein, und da kann man das Ganze optisch nachher auch durch Karikaturen oder andere Illustrationen ein bisschen updaten.
Also. Kommt Illustration vom Wort Lust?
Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Lateiner.
Ich muss aber eins auflösen, und zwar der Wunsch, der Traum eines Live-Podcasts vor Publikum, der hat sich bereits erfüllt.
Echt?
Wann? Ja, in dem Moment.
Ah, stimmt. Ja, genau. Das ist das erste Mal.
Ja.
Tatsächlich.
Bist du auch so um 5 Herzschläge nervöser als normalerweise?
Nein, es beruhigt mich.
Es beruhigt
mich. Ja, es beruhigt mich.
Gut, wir würden das gerne auflösen. Wir nehmen ja bei uns immer im Podcast-Studio im Büro auf und wir sind im Büro nicht alleine. Es gibt die wunderbare Alina, die sich bei uns um die ganze Experience Tirol, die Show im Zentrum von Innsbruck kümmert, von Montag bis Sonntag geöffnet. Alina ist aber nur Montag bis Freitags da. Arbeitsrecht ist ein Luder. Und sie ist heute auch mit im Büro und muss uns zuhören, wie wir live aufnehmen.
Es ist nicht mehr so ein schlechtes Wetter, dass sie nicht mit dem Radl fahren kann.
Stimmt. Das ist nämlich die Frau, die letztes Jahr 7 Wochen durch Slowenien, Serbien, Nordrhein, Neuseeland geradelt ist.
Mhm. Erstaunlich. Ja, das sind absolut keine Fake News,
das ist die Wahrheit. Mhm. Wäre das ein Urlaub für dich?
Nein.
Ist das zu kurz?
Nein.
Zu kurz? Bist du ab 9 Wochen Nein. radeln?
Ganz ehrlich, das, trotz Atomhinterns halte ich das nicht aus. Das geht sich nicht
aus. Aber man kann jetzt trotzdem reinschmeißen, dass du jetzt seit Jänner sehr sportlich geworden bist. Jeden Freitag von 11.45 Uhr bis 12.05 Uhr.
Ja, überschaubar. Aber tatsächlich.
Spürst du schon eine Wirkung? Also Nein. drehen sich die Menschen mehr nach dir um, wenn du im Dez gerade Wurstsemmel kaufst? Oder schnaufst du weniger, wenn Schockwerk gehen musst?
Auch da merke ich weder dort noch da eine Veränderung. Aber es ist ganz wichtig, dass man in am fortgeschrittenen Alter ein bisschen was tut, denke ich.
Passen die Hosen besser?
Nein.
Ich habe Vorher-Nachher-Foto gemacht. Ich habe aber leider nur zwei Vorher-Fotos. Total bitter. Hab dann die KI gefragt, woran liegt das? Hat sie meine beantworten können. Ich habe wahrscheinlich irgendeinen Schwellenwert oder so, den ich nicht unterbiete. Aber ich kriege jetzt das, beim Gürtel hast du es, ein Loch weiter zu.
Es ist leider, weil die ein bisschen mehr bemüht.
Wahrscheinlich. Mhm. Die Hosen ist brutal eng, deswegen hat die das gemacht.
Das macht keinen Sinn.
Ja, finde ich bitter. Da sieht man wieder, die KI hilft nicht überall.
Kein Interesse. Nein, die hilft echt, ganz ehrlich. Also ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, das ist jetzt schon wieder länger her. Und also sobald man ein bisschen in die Tiefe geht, ich kriege nur falsche Antworten. Ich weiß nicht, liegt es an mir, aber...
Du stellst vielleicht die falschen Fragen.
Vielleicht. Nein,
aber ernsthaft, haben wir ja gerade gelesen, oder? Wer hat dieses Videotool Sora und so, das war ChatGPT, also OpenAI, oder?
Richtig,
haben sie wieder eingestellt, weil zuerst hat es geheißen, das ersetzt Hollywood.
Ja.
Jetzt hat es so drittklassige Filme produziert, die irgendwo auf irgendeinen Reddit-Seiten gelandet sind, das haben sie eingestellt.
Ja, ich finde, das sind ganz, also mir, gerade wenn man es ein bisschen nutzt für die Recherche beim Podcast oder sowas, also es sind so unfassbar viele Fehler drinnen. Also ich darf mich gar nicht drauf verlassen. Geschweige denn, es hängen mehrere solche KIs hintereinander, wie heißt das, wenn mehrere zusammenhängen? Agents. Und nachher wird er sich ja.
Wahrscheinlich heißt, Bolognese, wenn mehrere hintereinander hängen.
Nein, dann würden sich ja die Fehler wahrscheinlich exponentiell verhalten. Also für mich schwierig.
Ich habe es einmal eine Zeit lang genutzt für einen Podcast. Habe dann aber auch festgestellt, dass das, was der schreibt, nicht stimmt.
Aber die Folgen kennt man.
Ja, man hört die raus. Man hört die raus, das sind die Spezialfolgen, meistgehörte Folgen, weil es einfach fantastische Geschichten sind. Im wahrsten Sinn des Wortes. Bevor wir jetzt dann zur Hauptgeschichte kommen, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Live-Podcast ist quasi abgehakt, vielleicht mal vor mehr Publikum, als wir jetzt im Inner Circle. Das Buch ist aber so ein Träumchen, oder nicht?
Finde ich schon. Ich finde, weil es sind tatsächlich viele Geschichten jetzt schon da. Also wir sind jetzt bei Folge 45. Die eine interessante, die andere vielleicht weniger, aber das über anderes Medium, in dem Fall schriftlich, in die Welt rauszutragen, finde ich eine spannende Idee. Why not?
Ich fände es einfach ein wahnsinnig schönes Geschenk. Also das würde ich gerne verschenken. So. Also Menschen, die es gern hätten und denen es aufzwängen. Ich fände es einfach schön, das zu haben und zu verschenken. Also schau, ein Buch von uns ist einfach cool. Also per se einfach schön.
Ja, na tatsächlich. Ich mag es auch gern. Wobei ich generell Bücher gern mag. Also insofern.
Ja, ich bin daheim zusammengestutzt worden. Früher hatten wir ganze Wand voll Bücher. Aber sie so verrammen müssen, dass man kaum mehr welche sieht. Sehr enttäuschend. Und sie sind aber noch Alphabet geordnet. Also ich muss immer schauen, wo es eine tun, wo es außerhol.
Aber du hast sie weggeschmissen oder was?
Nein. Ich habe nie in meinem Leben ein Buch weggeschmissen. Aber halt so verrammt, dass man es nicht mehr sieht. Und ich habe aber gern Bücher um mich.
Ja. Das ist ja legitim, das passt ja.
Die zu verräumen.
Ja, dass man nicht immer alle zur Verfügung hat oder direkt.
Halt die für mittleren Skandal. Aber wird die Beziehung schon aushalten.
Ja, also wenn es das nicht hebt.
Eben.
Gut.
So, deine beiden Träume haben wir also bald erfüllt, hoffentlich.
Schauen wir mal. Alles zu seiner Zeit.
Sehr gut. Dann bist du bereit für die heutige Geschichte?
Ich bin gespannt.
Mittlerweile ganz routiniert treffe ich da die Buttons.
Ja, ist gewaltig.
Außer es ist umgestellt, dann kommt es falsch daher.
Nein, das passiert ja nicht.
Lieber Peter, was ist denn so unser Grundmotiv, unsere Grundfrage, die wir uns immer wieder stellen, wenn wir diesen Podcast hier machen?
Also es gibt schon einige, die uns immer wieder mal streifen, aber ich denke, das Hauptmotiv oder das Leitmotiv ist schon, was uns so dieses Tiroler-Sein eigentlich ausmacht.
Tirolerin sein auch?
Tirolerin auch, tut mir leid. Warum wir auf dieser Suche sein, warum wir glauben, dass wir vielleicht ein bisschen was anderes sein als wir andere. Und auf dieser Suche befinden wir uns jetzt noch schon fast seit 2 Jahren. Und ich glaube, es kristallisieren sich ein paar Dinge aus, aber ich bin schon gespannt, was du jetzt dem heute hinzufügen möchtest.
Ich wollte gerade sagen, das Eingeplänkel ist vorbei.
Ja.
Mir hätte gereicht.
Deswegen habe ich es gerade übergeben.
Was macht Tiroler, Tirolerin sein eigentlich aus? Diese Frage werde ich heute nicht beantworten.
Ist ausgezeichnet.
Weil ich werde heute die Frage stellen, was macht denn dieses Tirol eigentlich aus?
Ach so.
Ja, nicht schlecht, gell? Ich habe mich inspirieren lassen von diversen Events, die versuchen eben Tirol darzustellen, Tirol zu erklären. Und ich habe mir gedacht, okay, was gibt es denn sonst noch vielleicht für Möglichkeiten, zu verstehen, was hat Tirol, welche Bilder haben Tirol eigentlich zu dem gemacht, was es heute in der Wahrnehmung vieler Menschen ist. Kennst du das?
Leg los.
Wie so oft in letzter Zeit möchte ich gerne mit einer Szene starten. Warum mache ich das? Damit ich mir selber ein bisschen eingroove aufs Thema und hoffentlich auch dich mitnehmen kann und unsere Zuhörerinnen. Also bitte diejenigen, die nicht im Auto sitzen, jetzt die Augen schließen und kurz vorstellen. Stell dir einen Berghang so im Spätmärz vor. Die Luft, die ist klirrend, kalt, frisch und die ist so rein, dass sie fast ein bisschen in der Lunge brennt. Die Sonne, die steht tief und sie flutet die Schneefelder nicht einfach in einem Weiß, sondern in einem ganz intensiven, fast unwirklichen Leuchten. Aber der wahre Zauber, der liegt im Kontrast. Dort, wo die Sonne eben nicht hinkimmt, in die tiefen Furchen des Geländes und unter die Bäume, weil die ragen so in einem harten Braun-Schwarz empor. Und drunter, wo die Sonne eben nicht hinkommt, da regiert die Farbe, die seinen Namen unsterblich gemacht hat. Man könnte nämlich quasi vom Waldeblau sprechen. Übrigens, genauso oft hört man Begriffe wie Waldeschnee oder Waldehimmel, aber dazu später mehr. Die eben zitierte Szene ist keine reale Szene, sondern wir befinden uns mitten in der Winterlandschaft im März, ein Gemälde von Alfons Walde aus dem Jahr 1923. Wenn du vor diesem Originalgemälde stehst, dann hast du das Gefühl, du könntest fast mit den Fingern über diese Berggrate drüber fahren. Die Farbe, die ist so reliefartig, so dick aufgetragen, du hast das Gefühl, es ist wirklich vor dir. Diese eben besprochene Szenerie, die ist kein bloßes Abbild von Natur. Sie ist eher sowas wie ein emotionaler Anker. Und ich möchte halt wirklich eine provokante These aufstellen und damit etwas wagen. Ich behaupte, wenn wir heute an Tirol denken, dann sehen wir kein Foto, sondern wir sehen wahrscheinlich ein Gemälde von Alfons Walde. Denn er ist einer, der die visuelle DNA von dem Land mehr geprägt hat, wie viele, viele andere, vielleicht wie kein zweiter. Aber die Frage ist, wer war der Mann, der uns beigebracht hat, die Berge, unsere Heimat, mit seinen Augen zu sehen? Und wie so oft beginnen wir biografisch ganz vorne. Alfons Walde, der wird 1891 in Oberndorf, also zwischen Kitzbühel und St. Johann, geboren. Und er ist sicher kein klassischer Bergemaler, der irgendwo einsam am Gipfel sitzt und eben die Natur malt. Sein Weg, der führt ihn von der Realschule in Innsbruck direkt ins intellektuelle und kulturelle Kraftzentrum oder Machtzentrum der K&K Donaumonarchie nach Wien. Dort studiert er zwischen 1910 und 1914 Architektur an der Technischen Hochschule. Sehr bald wird Walde aber auch Teil der Wiener Kunstszene und das so intensiv, dass er 1913 auf der 43. Ausstellung der Wiener Sezession ausstellen darf. In der Zeit prägen ihn zwei Arbeitskollegen, zwei Maler ganz besonders. Der eine, bekannter Name, Gustav Klimt, mit seinem unfassbaren, mit seinem Strahl, mit dieser Leuchtkraft in den Bildern. Und der zweite, der begeistert ihn vor allem mit den starken Kontrasten, ist der Egon Schiele. Sowohl von Klimt als auch von Schiele nimmt sich der Walde Dinge mit und baut daraus einen ganz eigenständigen Stil. Und der wird so richtig deutlich, als er 1914 von Wien nach Tirol zurückkehrt. In einem Interview sagte Alfons Walde, Zitat, durch Schiele kam ich zu Klimt und seinem Kreis. Aber was für sie Kunst war, war für mich etwas Trügerisches, so dass ich merkte, dass es Zeit war, nach Tirol zurückzukehren. Der Rückzug war aber keiner ins Private. Eher war es so der wichtigste Karriereschritt in seiner Laufbahn. Dieses Architekturstudium war in der ganzen Biografie sicher kein Umweg, sondern eher hat es ein bisschen sein Werkzeug verfeinert. Du musst wissen, wenn du heute ein Bild malst, dann musst du jetzt erst einmal hinschauen. Was male ich hier? Einen Menschen, einen Gegenstand, eine Natur. Und jeder Blick auf die Sachen ist ja individuell. Der eine sieht den Berg so, der andere sieht ihn so. Und beim Walde, der eben Architekt war, war das sicher kein Blick eines Romantikers, der die Landschaft malt, sondern eher eines Konstrukteurs. Der hat die Berge so analysiert, dass er sie voll reduziert hat auf ihre tektonischen Grundstrukturen und der hat sie auf der Leinwand dann neu zusammengebaut. Also der Blick als Maler war eigentlich auch als Architekt. Bleiben wir mal bei seinem Stil, wie er gemalt hat. Das sind ja wirklich Bilder, die heute ganz, ganz viele Menschen sofort erkennen und auch im Kopf haben, wie die ausschauen. Und da muss schon was richtig Gutes passieren, damit das geschieht, damit du heute die Bilder sofort erkennst. Was ist also das Geheimnis dieser, nennen wir es mal, Walde-Sprache? Es ist sicher diese radikale Vereinfachung. Er arbeitet mit dem, was wir heute vielleicht Bildbausteine nennen würden. Er malt die Natur nicht jedes Mal neu, also er schaut nicht raus und malt es dann quasi ab, sondern er nutzt eben seine Architekturkenntnisse, um sehr erfolgreiche visuelle Elemente wie einen tollen Berg immer wieder in seiner Fantasie neu zusammenzusetzen. Also er nutzt es immer wieder für neue Kompositionen. Sein Handwerk ist dabei von physischer Wucht. Er hat einen Pinselstrich, der ist so einzigartig, dass er teilweise die Farbe Zentimeter dick auf die Leinwand auftragt. Und das gibt diesen Werken diesen 3D-Effekt. Das macht dir so plastisch, dass du das Gefühl hast, der Berg, der ist nicht leer abgebildet, der ist wirklich vor mir. Und das Schöne ist, wenn du heute in den bekannten österreichischen Museen bist, zum Beispiel in der Albertina, hängen dort auch Werke von ihm. Und wenn das Licht so reinscheint und dann bricht das Licht so an den Bergraten, die eben ganz dick aufgetragen sind, dann kriegen die so was ganz was Lebendiges und stechen wirklich aus. Der Schnee wirkt also nicht nur flach, sondern fast greifbar. Generell kann man sagen, dass der Walde aber mit relativ einfachen Mitteln gearbeitet hat und mit relativ einfachen Bausteinen diese hohe Wiedererkennbarkeit herbekommt. Du hast fast immer unendlich viel Schnee, einen tiefen Himmel, mächtige Berge, wenn Häuser sind, dann sehr klar gezeichnet und der Mensch ist oft ganz klein und unscheinbar irgendwo in der Natur. Aber der Walde ist vielschichtiger, als man meinen könnte. Man kennt diese Bergbilder, aber er hat auch andere Dinge gemalt, jenseits der Winteridylle. Er hat zum Beispiel, das wissen wenige, auch Akte gemalt. Und zwar Akte von einer ästhetischen Raffinesse und von einer subtilen Erotik, die wirklich einzigartig sind. Aktzeichner heißt, man zeichnet nackte Menschen. Er hat es oft getan, er hat oft Bilder abgemalt und hat da wirklich ganz wunderbare Aktbilder gemalt, die allerdings ganz lang unbekannt waren. Warum? Weil er bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgehalten hat. Die waren eher so in seinem privaten Laboratorium. Wenn man sich diese Akte anschaut, erinnern die anfangs ein bisschen an Klimt, so ganz viele ornamentale, florale Muster und dann werden sie immer verfremdeter, immer eigenartiger, haben aber ganz einen spannenden, offenbar einen spannenden Blick. Also fast werden die Körper so ein bisschen wie Architekturstudien am Ende. So ist mein persönlicher Eindruck. Man kann sagen, in seinem Hauptwerk verschmilzt so ein bisschen das Wienerische, diese Wiener Inspiration vom Jugendstil, aber auch die Klarheit der sogenannten neuen Sachlichkeit. Das Ergebnis: Er schafft Bilder, jetzt sind wir bei den Bergbildern, die sind so eingängig und so reduziert, dass sie fast wie moderne Logos funktionieren. Und das hat man ja oft den Eindruck bei einem Walde-Bild. Das ist so krass gebaut, das hat so eine krasse Aussage, so eine eindeutige, das ist fast ein Logo. Man könnte auch sagen, er schafft Symbole oder noch höher, er schafft Ikonen, die wirklich über Generationen bleiben. Spannend ist, dass sich seine Entwicklung fast wie ein Streifzug durch die jüngere Kunstgeschichte anhört. Er wird nämlich ganz am Anfang ausgebildet in postimpressionistischer Malerei. Und da vor allem im Pointillismus. Was heißt das? Mit ganz vielen Punkten malt er ein Bild. Kennt man so von Monet und so weiter, die hat diese Seerosen gemacht haben mit vielen kleinen Strichen, da zeigen sie Lichteffekte. So fängt an. Dann taugt in Wien eben Klimt und Schiele, dann wird er so ein bisschen jugendstilig und hinten raus kriegt er immer mehr seine eigene Sprache, den dann so einzigartig machen. Fest steht, er sagt es auch, für ihn muss die Kunst immer ein Spiegel der Seele sein. Also was, was wir oft als Antrieb haben. Und da er sich selber, Zitat, als natürlicher, einfacher und echter Mensch fühlt, das schreibt er 1917 ins Sagebuch, muss auch die Malerei einfach sein, nicht zu verspielt. Und auch die Themen seiner Bilder müssen so sein, wie eben er ist. Natürlich, einfach und echt. Schauen wir jetzt mal ein bisschen weg, wie er es gemalt hat. Schauen wir mehr dahin, was er gemalt hat. Und da wird es spannend, weil man da merkt, wie viel er dazu beigetragen hat, dass wir Tirol wahrnehmen, wie wir es heute wahrnehmen. Er hat nämlich diese schroffe, autarke Bergwelt, auch dieses bäuerliche Dasein, in eine Sehnsuchtswelt umtransformiert. Er hat Motive geschaffen wie Pflüger Bergfrühling. Das Gemälde, das zeigt einem Menschen, wie er da wirklich harte Arbeit vom Bergbauernhof verrichtet. Aber die Atmosphäre, die ist nicht drückend, eher spürt man Hoffnung. Es ist so eine ehrliche, echte Arbeit mit der Natur, an der Natur und eher was Positives. Übrigens, anhand dieser vielen bäuerlichen Motive erkennt man auch den Einfluss eines anderen großen Tiroler Malers, nämlich Albin Egger-Lienz, auf ihn. Da gibt es manchmal Bilder, da sieht man schon, als eine gewisse Inspiration da gewesen. Es gibt aber auch andere Schlüsselwerke von ihm, wie zum Beispiel der einsame Berghof aus dem Jahr 1934. Das ist ein super Bild. Da sieht man im Hintergrund wirklich stolze Tiroler Berge, davor einen riesigen Hof und ganz klein eine Mutter mit Kind. Da ist wieder der Mensch ganz klein und die Natur riesengroß. Also der Mensch ein kleiner Teil des großen Ganzen. Und das Bild ist definitiv mehr als ein kitschiges Bergbild. Man könnte behaupten, es ist ganz ein persönlicher Moment. Walde war dreimal verheiratet. Mit der zweiten Frau, der Lilli, kriegt er 1930, also 4 Jahre vor dem Gemälde, eine Tochter, die gute Eva. Und ein bisschen haben wir das Gefühl, der Maler war an dem Zeitpunkt zu einem neuen Frühling. Frühlingsgefühle waren da. Und er hat die eigene Biografie ein bisschen in den Mythos der Berge eingewoben. Auch das macht er immer wieder, dass man eben so menschliche Geschichten in der Bergwelt erzählt. Er schafft damit so Momentaufnahmen in einer Welt fernab vom sämtlichen geschäftigen Treiben. Du musst dir vorstellen, da gibt es die Stadt in der Zwischenkriegszeit, die Menschen sind ein bisschen zivilisationsmüde und er hat eben die Motive der Bergwelt und die werden dadurch zum totalen Sehnsuchtsort, ein bisschen ein Fluchtpunkt. Er verkauft nicht das Land, er verkauft ein Gefühl von Beständigkeit und Ursprünglichkeit. Also Tirol wird zum vollen Sehnsuchtsort. Jetzt wird es spannend. Seine Rückkehr von Wien nach Kitzbühel fällt nämlich in eine total interessante Zeit. Es ist nämlich der Beginn des großen Aufschwungs von Kitzbühel hin zum international bekannten Wintersportort. Die Pisten, die werden mit modernen Liften ausgestattet, ein Hotel nach dem anderen eröffnet, die Stadt wird immer berühmter und der Skisport immer beliebter. Der Walde selber war übrigens auch Skifahrer. Dieser touristische Reichtum von Kitzbühel heißt auf den Walde kommerziellen Erfolg, denn ihm gelingt es immer wieder, Gemälde an ein internationales Publikum zu verkaufen. Er ist so erfolgreich, es ist so eine Nachfrage da, dass er 1923 einen auf Postkarten und Kunstdrucke spezialisierten Kunstverlag gründet. Da nimmt er seine Motive her und macht daraus Postkarten und macht daraus Kunstdrucke und innerhalb von 27 Jahren verkauft er 1 Million Postkarten und 200.000 Farbdrücke. Jetzt musst du dir vorstellen, du hast diese unfassbar ikonischen Bilder Tirols. Und die sind unfassbar weit verbreitet. Was glaubst du, was das für einen Aufschlag macht, wie sehr das Bild eines Landes prägt? Wie viele Menschen das gesehen haben, irgendwo auf der Welt, und sagen, da muss ich hin. Denn also das Bild mehr geprägt als viele, viele andere. Man könnte Walde also ein bisschen als ersten Art Director des Alpenraums bezeichnen. Da gibt es ein paar gute Beispiele, das ein bisschen untermauern. 1924 schreibt das damals sogenannte Tiroler Landesverkehrsamt, wir können uns vorstellen, wessen Vorläufer das ist, einen Wettbewerb aus mit dem Titel Winterbilder. Und der Walde gewinnt Platz 1 und 2. 1927, er ist ja auch Architekt, plant er für die neu errichtete Hahnenkammbahn die beiden Stationsgebäude, die trotz vieler Umbauten auch heute noch stehen. 1928 entwirft er für die Ankunftshalle des ersten Innsbrucker Hauptbahnhofs 2 große Landschaftsbilder, mit einer bisschen symbolischen Gegenüberstellung und dem eindeutigen Titel Nord- und Südtirol. Allerdings gewinnt der Rudolf Stolz und sein Entwurf wird vorgezogen. Jahre später entwirft, ich glaube, dein Handy geht, aber das ist eh unser Jingle, das ist ja gut.
Ja, das passt.
Jahre später entwirft er für die Skischule Plakate, aber auch die rote Bekleidung der Kitzbüheler Skilehrer. Die rote Haube und der rote Pullover, seitdem heißen sie ja bis heute Rote Teufel. Er ist auch in der Gemeinde präsent. Im Stadtbauamt setzt er sich für ein bunteres Stadtbild ein. Zuvor waren alle Häuser weiß-grau und noch heute sind die Fassaden im Zentrum nach seinen Vorstellungen eingefärbt.
Gewaltig. Alles Punkte, also die ich noch nie gehört habe. Echt total lässig. Oder?
Ja, man kriegt ein bisschen ein Gespür, oder? Man hat Alfons Walde gleich im Kopf, ja, diese ikonischen Bilder, aber was da nur alles geschehen ist, weiß man heute de facto einfach nicht mehr. Seine Plakate, die machen Kitzbühel oder generell seine Grafiken, seine Plakate, was er da macht, die machen Kitzbühel zur Wiege des österreichischen Wintersports. Er versteht, dass eine Destination auch eine klare visuelle Identität braucht. Mhm. Dazu später mehr, worin das gipfelt. Ein bisschen kommt die Frage auf, wenn jemand zu viele Bergbilder malt, war all das Kitsch? Und da möchte ich einen Kunstkritiker zitieren, den Fritz Karpfen, der heißt wirklich so. Er gilt als Gelehrter des Kitschs und der sagt definitiv nein. Ihm zufolge ist die Kunst vom Walde vielmehr genau am entgegengesetzten Ende vom Kitsch angesiedelt. 1924, also ein Mann mit Erfahrung, schreibt er, die Waldemalerei sei, Zitat, eine Mischung aus Sezessionskunst, orientalischen Farben, rustikalen Stichen, einem kindlich naiven Kompositionsgefühl und akrobatischen Gesten wie in einem Zirkus. Kurzum, Waldes Alpen, die werden zu einem ganz besonderen Sehnsuchtsort. Am Ort, an dem Menschen scheinbar zur Ruhe kommen können. Er malt ganz oft Männer, so in stolzen, klassischen Posen. Und die werden ein bisschen zu Symbolen oder zu Trägern von Idealen. Eben Ideale wie Stolz, Stärke, Widerstandsfähigkeit gegen alle Widrigkeiten der Natur. Solche Figuren malt er. Und die Ideale, die passen super in die Zeit. Sie werden ein bisschen zum Vorbild für alle Österreicher. Und die Tiroler Alpen werden zu einer Art nationalen Landschaft. Sie werden auch zum Vorbild für die Städter, die in den Bergen so ein Symbol für Ruhe, für Bodenständigkeit und auch für ihre Zugehörigkeit zur Nation, zu dieser stolzen Alpen- und Bergennation Österreich finden. Und diese reduzierte Bildsprache vom Walde hat nur einen Effekt. Er folgt nämlich der Idee der Berge als soziale Gleichmacher. Das kennen wir Tiroler mit, am Berg ist man bei du. Am Berg ist jeder gleich, wurscht ob Uni-Professor oder was anderes. Am Berg sind wir alle gleich. Es geht also in seinen Werken scheinbar um eine klassenlose Gesellschaft, in der der Mensch nur noch mit der Natur zurechtkommen muss. Alles andere, jede soziale Etikette ist also quasi wurscht. Und das passt super in die romantische Sehnsucht der Menschen nach dem Land. Ein Motiv, das natürlich auch super zum Tiroler Fremdenverkehrsbild passt und ein bisschen diese Vorstellung verstärkt, wir Österreicher, diese neuen Österreicher nach dem Krieg, sind eine naturverbundene, fromme und starke Menschen. Das heißt, das Bild bedient da voll. Übrigens ein Bild, das auch hervorragend zu den Bestrebungen des damals neuen Österreichs passt. Das heißt, dem Regime des Ständestaats, das irgendwo aus der Asche der Donaumonarchie hervorgeht und irgendwie einen modernen Menschen will, der aber ganz fest in den traditionellen Werten verwurzelt ist. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist geschichtlich. Für Walde war es damals anscheinend eine schwierige Zeit, auch wie für viele Menschen, vor allem die Zeit des Nationalsozialismus. Er war nämlich regimekritisch, hat es geheißen. Und er hat natürlich auch nach 1938 viele internationale Käufer verloren, was ihm einen kommerziellen Schaden zugefügt hat. In seine Gemälde, da treffen Tradition auf Moderne, aber sie bleiben irgendwo getrennte Welten, die sich nicht vermischen wollen. Und Tirol wird immer mehr, mit jedem Bild mehr, zu dieser authentischen Region. Tirol wird als Ort dargestellt, an dem eben die reinsten Werte der Tradition nur existieren. Und damit war Tirol nicht mehr länger eine isolierte Region irgendwo in den Alpen, sondern ein Ort, wo jeder hin will. Ein Ort, der sich der Moderne nicht verschließt und zeitgleich eben diese Werte immer behalten hat. Die Farben und die Formen, die Walde nutzt, die sind heute ein bisschen Teil des Kollektiven geworden, der kollektiven Vorstellungskraft. Seine Farben und vor allem sein Licht, die sind sprichwörtlich geworden. Und noch heute hört man immer wieder, gerade bei Skitouren, man heute so ein schöner Tag mit Walde Schnee und Walde Himmel, wo man meint, genauso wie er es gemalt hat, ist heute wirklich draußen dieses berühmte Kaiserwetter. Fakt ist, Walde schafft einen leicht zugänglichen und sehr verständlichen, verstehbaren Stil für alle. Er zeigt das echte Tirol aus seiner Sicht und er bedient damit die Sehnsucht der Menschen, die bis heute quasi ungebrochen ist. Hinter dieser sonnenbeschienenen Bilderbuch-Idylle verbirgt sich aber natürlich auch eine harte Realität. Der Walde war sicher kein unpolitischer Träumer. Im Ersten Weltkrieg hat er als Kaiserschützenleutnant an der Front gedient, zum Beispiel an Orten wie Monte Piano oder am Monte Pasubio. Er kennt also den Tod und die Kälte der Berge sehr gut. Vielleicht ist deswegen seine Kunst so makellos. In einer Zeit der zwei Weltkriege, der vielen politischen Verwerfungen, geben seine Bilder sowas wie eine visuelle Stabilität. Zumindest gaukeln sie es uns vor. Er hat übrigens mit dem Nazi-Regime auch so seine Themen gehabt. 1938 kommt die Gestapo mehrmals hin nach Hause, Hausdurchsuchungen, und er kommt auch für 2 Monate, wird er inhaftiert wegen irgendwelchen Verleumdungen. Also das war schon damals auch für ihn persönlich eine Zeit, die alles andere als schön war. Während die Welt um ihn herum aus dem Chaos versinkt, bleiben seine Berge, die er schafft, irgendwie unantastbar. Aber war es eine Flucht oder war es doch die geniale Idee eines vielleicht Frühmarketers, eines Werbers, der weiß, dass Sehnsucht mit Sicherheit das stabilste Produkt der Welt ist? Und sein größter Geniestreich, den kennen viele, und da gipfelt sicher sein touristisches Engagement, ist die Schaffung der Kitzbüheler Gams. Ursprünglich war es ja ein geometrisch streng vorgegebenes Auftragswerk für den Skiclub Kitzbühel und für die Roten Teufel. Aber sehr schnell ist diese Gams zum Urlogo des alpinen Tourismus geworden. Aber Vorsicht, wir müssen ganz genau differenzieren. Die Gams, die wir wahrscheinlich jetzt jahrelang gesehen haben und glauben, es sei seine, war eine stark modifizierte, fast verfälschte Gams aus den 70er Jahren, eine Version, die er selber gar nie gesehen hat. Die modifizierte, man sieht es gleich mal, die steht ein bisschen schiefer, ihr Schweif, der geht nicht nach oben, sondern geradeaus, und generell wirkt sie ein bisschen plumper, wenn ich böse sein darf. Dass in Waldesei-Version heute aber lebendiger denn je ist, ist das Ergebnis eines juristischen Krimis, der erst vor kurzem sein Ende fand. Über Jahrzehnte war die Gams nämlich Gegenstand von wirklich erbitterten Streitigkeiten. Das Problem war, es gab einen Lizenzvertrag, der hat aber die neue Welt, sprich das Social-Media-Zeitalter, nie abgedeckt, und es kam immer wieder zu Abmahnungen und Streitereien. Aber im Juni 2024 ist dann die historische Wende passiert. Wir alle wissen es, Kitzbühel hat sein Logo geändert, sein ganzes CD geändert, und im Zuge dessen hat Kitzbühel Tourismus nach langen Verhandlungen die umfassenden Markenrechte für die Gams wiedererwerben können. Unter dem Titel »Die Gams ist kein Freiwild« gibt es sie heute wieder zu sehen. Sie ist also das geschützte Wappentier einer globalen Marke. Sie ist Clou der Einigung. Sie ist einfach das Ergebnis. Nach vielen, vielen Jahren ist dieses Symbol, diese Ikone wieder zurückgekehrt. Und heute bringt Kitzbühel also nicht mehr diese Gams der 70er, sondern die der 30er Jahre. Es geht zur Rückkehr zur echten Waldegeometrie. Und ich glaube schon, dass ein Künstler 70 Jahre nach seinem Tod nur immer so beherrschend in dem Fall ist, inhaltlich. Das ist weltweit sicher einzigartig. Der Walle stirbt nämlich 1958 in Kitzbühel, aber seit Tirol, so wie er es uns hinterlassen hat, ist sicher unsterblich. Er hat uns eine Brille aufgesetzt, die wir nicht mehr abnehmen können. Wenn wir das nächste Mal draußen sind, an einem strahlenden Wintertag, auf einem verschneiten Hang schauen und dieses spezifische, vibrierende Blau im Schatten sehen, dann können wir uns fragen, ist es die echte Natur oder ist es doch ein Walde? Weil die Wahrheit ist, Alfons Walde hat die Berge nicht nur gemalt, er hat sie für unser kollektives Gedächtnis neu erschaffen. Wir alle sind quasi heute Touristen seiner Vision. Das war ein kurzer Streifzug durchs Leben von Alfons Walde und wie sehr er eigentlich das visuelle Bild von Tirol geprägt hat. Und ganz abschließend möchte ich einen ganz kurzen Text vorlesen einer Kunsthistorikerin namens Julia Seklehner, weil das, finde ich, super zusammenfasst, welchen Stellenwert dieser Maler dann doch bis heute hat. Sie schreibt: In einer Zeit, in der die Malerei in der Krise steckte und vom Verschwinden großer Wiener Künstler wie Klimt und Schiele überschattet wurde, schien der Regionalismus eine Chance zur Verjüngung und eine andere Art der Beteiligung einer modernen Kunst zu bieten als die Stadt. Die Epoche ist die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Die Region ist Tirol. Und der Künstler, dem es gelingt, neuen Wind in die österreichische Malerei zu bringen, ist der junge Alfons Walde. Der lange Zeit nur als Maler der Berge, der Künstler des Aufenthalts im Schnee galt, der Mann, der mit seinem Pinsel das Bild der Ferien in Kitzbühel geprägt hat, diesem herrlichen Skigebiet, das heute wie damals für sein modernes Leben bekannt ist, für die anspruchsvollen Pisten, die jedes Jahr Schauplatz von Weltcup-Skibewerben sind. Und in der Tat ist es unmöglich, die Malerei von Walde, von den Bergen, den Skifahrern, den Hütten zu trennen, die der Künstler zum Ende seiner Karriere ununterbrochen malte. Aber er war auch zweifellos einer der größten Protagonisten der österreichischen Malerei des frühen 20. Jahrhunderts. Damit ist die heutige Geschichte beendet und ich freue mich auf eine Reflexion, weil es da schon mal um angeht, der das Bild, das sie heute haben, sicher einmalig geprägt hat, wie kein zweiter.
Super. Echt super. War ganz viel dabei, ganz viel Hintergründiges. Wenn ich es auf mich beziehe, ich habe wirklich nur die Bilder im Kopf, die sind aber noch sehr präsent, vor allem bei meinen Schwiegereltern. Und ich denke, bei ganz vielen Tiroler hängt so eine Walde, Kopie nenne ich es jetzt einmal.
Ein Kunstdruck wahrscheinlich.
Ja, in der Stuben oder im Wohnzimmer.
Weil die echten, die gehen immer ein paar hunderttausend Euro weg.
Eben, aber ganz viele haben eben diese Waldebilder zu Hause hängen, weil sie sich alle damit identifizieren können. Wenn jemand so ein Bild aufhängt, nachher dieses, dann gibt es meistens schon einen Grund, dass es, und wenn es nur der Grund ist, dass es ihm gefällt. Aber da geht es viel um Identifikation, glaube ich. Also die Bilder kenne ich natürlich bis zu einem gewissen Grad, vor allem auch der Skifahrer oder so, das ist alles total bekannt. Die Kitzbüheler, Gams war mir aufgrund der Diskussion von Kitzbühel-Tourismus auch bekannt, alles andere ist für mich neu. Es fängt bei seinen Akten an und geht über die tatsächliche Reichweite, diese Multiplikation, das ist ein Wahnsinn. Und gerade in Zeiten, wo noch, sagen wir es einmal, wo es noch regulierte Medien geben hat oder sowas, wo ich diese Verbreitung nicht einfach aus dem Handgelenk schütteln kann, muss das immens gewesen sein. Dieses Bild, das er nach außen getragen hat, also aus heutiger Sicht unbezahlbar, weil gerade wenn du der Erste bist, der solche Sachen in dieser Masse, ich nehme jetzt mal an,
1 Million Postkarten.
Ich nehme jetzt mal an, ganz vieles nach Deutschland oder sowas gegangen ist, dann prägt es ein Bild wie kaum ein anderes, weil besser Erster als besser, nicht? Insofern kann man es gar nicht hoch genug aufhängen, wie der dieses Bild von Tirol geprägt hat. Also man müsste ihm immer noch im Nachhinein einen roten Teppich ausrollen, glaube ich, weil so viele Leute von dem profitieren. Insofern total eine spannende Folge. Und ein weiterer wichtiger Baustein in der Erkenntnis, warum Tirol so wahrgenommen wird, wie es wahrgenommen wird.
Ja, mir war Walde natürlich auch bekannt und ich habe die Bilder gekannt, aber welchen Stellenwert er dann doch in dieser Moderne hat, also Moderne ist ja so 1900 sowieso, wie Schiele, Klimt und so weiter alle waren, was er da für einen Stellenwert offensichtlich hat, das habe ich erst jetzt gelesen, war mir nie bewusst, dass der da wirklich so quasi in einem Atemzug genannt wird. Andere Liga ein bisschen, andere Klasse vielleicht, also im Sinne von parallel dazu. Aber der Stellenwert, der war schon für mich nochmal beeindruckend, das zu lesen. Und logisch, also die Bilder, die sind sehr gefällig in erster Linie. Man schaut einmal und versteht sofort, worum es geht. Hier ist ein Berg, hier scheint die Sonne, hier sind Menschen in der Natur. Aber was dann drunter liegt, man muss sich ja vorstellen, die Bilder gab es in einer Zeit, wo die Welt im Arsch ist, zwischen die Weltkriege, nach dem Zweiten Weltkrieg, alles liegt im Argen, da geht es nicht gut, in der Stadt ist es sicher nicht so schön wie heute, dann werden ja die Bilder zu richtig emotionalen Sehnsuchtsbildern und das ist ja dann eine Wirkung, die ist ja, die muss ja potenzieren zu dieser Million verkauften Postkarten.
Genau, es gibt ganz viele Ebenen, die da drinnen liegen. In der allerersten kann jeder oder ganz viele mit den Bildern, weil sie einfach schön sein.
Ja, genau.
Aber dahinter liegt schon mehr wie Qualität, finde ich. Das hört mir eben aus, wie dass er eben im Marketing-Sprech tatsächlich Logos entworfen hat und so weiter, die ikonisch sind. Und das ist nicht nur so dahergeredet, sondern etwas, was sich bis heute so haltet, muss einfach qualitativ und handwerklich total top sein. Und insofern ist es eine Kunst, Dinge, sag ich mal, schön oder einfach erscheinen zu lassen, aber die Qualität dahinter zu legen, um so eine lange Wirksamkeit zu haben.
Genau, und da muss man aufpassen. Dinge, die oberflächlich betrachtet auf den ersten Blick einfach wirken, so zugänglich, so banal, oft dahinter ist einfach viel dahinter. Und das sofort vorzuverurteilen, so ein kitschiges Bild von Bergen oder sonst was Kitschiges, das ist zu kurz gedacht. Also ich glaube, da macht schon sehr viel Sinn, genauer hinzuschauen und auf die Wirkung, die die Dinge erzielt haben, hinzuschauen. Ich beschäftige mich momentan viel mit Kunst und da ist immer ein Leitspruch der Kunstgeschichte. Eigentlich entscheiden immer erst die Folgegenerationen, ob das große Kunst war oder nicht. Wenn es dann noch überdauert, kann man vergessen, weil dann kommt es wieder. dann ist es große Kunst. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es in dem Moment, wo es geschieht und gemacht wird, das da gleich zu beurteilen, ab und zu der falsche Weg. Mhm. Ab und zu muss man warten ein bisschen.
Unbedingt. Und ich darf es auch nicht an, was für Sie immer an Superlativen oder sowas messen, sondern gerade in der Kunst geht es um den Ausdruck. Das ist in der Musik auch das Gleiche. Ich brauche nicht 4000 Töne in einen Takt unterbringen, sondern ich muss die richtig unterbringen. Und das ist in der Malerei wahrscheinlich auch einfach entscheidend. Ich kann natürlich 100.000 Sachen auf ein Bild bringen, ich muss die richtigen Sachen aufs Bild bringen.
So ist es. Ja, vielen Dank. Dann schreiten wir zum letzten Punkt der heutigen Folge. Es ist der Blick in Experience Tirol, die Show. Ich darf eine Frage stellen. Alina, wie läuft es gerade in der Experience? Sie sagt, sehr gut, da das Wetter gerade schlecht ist. Lieber Peter, wie geht es dir eigentlich damit, dass wir als Experience so wetterfühlig sind?
Das ist, glaube ich, nichts Experience-Spezifisches, sondern das ist ganz normal, als auch Indoor-Erlebniswelt. Ich denke, da sind wir in einer Reihe mit Museen oder anderen.
Mit dem Louvre und so.
Ja, natürlich. Dem Louvre weiß ich jetzt nicht ganz. Ich glaube, der hat 10 Millionen Besucher oder so. Nein, aber das weiß ich nicht, das ist jetzt erfunden. Aber ich denke, dass es ganz viele so geht, dass es eben gewisse Einrichtungen gibt, wie ein Freischwimmbad, die werden sich im Sommer leichter tun. Und Indoor-Erlebniswelten werden sich bei Übergangszeiten, besonders auch bei nicht so gutem Wetter, leichter tun. Insofern ist das für mich was Normales.
Das war meine spontane Frage, die etwas überlegte Frage wäre. Wir haben gerade vom Walde gesprochen, der mit seinen Bildern, ob wissentlich oder nicht, lasse ich dahingestellt, das Tirol-Bild sehr geprägt hat. Mhm. Tun wir das mit der Experience auch oder wäre das vermessen, das zu behaupten?
Ob man es aus subjektiver, aus unserer Sicht dann, das kann ich nicht sagen, das müssen wir eher die Besucher oder
70.000 Stunden ja. Tirol-Bild vermittelt.
Ja, insofern ist es allein schon vom Quantitativen hundertprozentig so, dass man ein gewisses, wenn nicht sogar unser dargestelltes Tirol-Bild vermitteln. Und ich nehme jetzt einmal irgendwelche Bewertungen heran und sage, ich glaube, die Leute haben eine Gaudi damit. Wir wollten schon ein bisschen reflektiert an die ganze Sache drangehen. Also es ist nicht rein heile Welt und so weiter, sondern es ist einfach Tirol, wie es sich für uns darstellt. Und insofern muss ich es mit Ja beantworten. Ja, es vermittelt natürlich ein Tirol-Bild.
Was würde Fritz Karpfen dazu sagen? Ist es Kitsch oder darf es bleiben?
Das ist die Definition von diesem Fischmann. Ich würde sagen, er würde meinen, es darf bleiben.
In diesem Sinne bleiben auch wir 2 Wochen fleißig bei der Recherche und hören uns dann in 14 Tagen wieder zur neuen Folge, wo der Peter seine Geschichte erzählt.
Genau, danke fürs Zuhören. Viert euch.
Bis denn. 43.
Wo ist 43?
Minuten.
Ach so. Ah, perfekt.
Das ist mal länger vorgekommen.
Das ist, weil das Thema so fad ist.